Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Die zweite Episode von der neuen La Liga-Staffel, die war so, naja, immerhin haben ja noch Barca und Real dafür gesorgt, dass man nicht wirklich einschläft. Passend dazu, liebe Leser, Leserinnen, gab es große Kritik von Betis-Coach Pellegrini. Also es gibt viel zu bereden. Ich habe jetzt nach meiner Nachtschicht auch ausgeschlafen. Alex dagegen ist schon länger wach. Er hatte heute sogar schon eine Podcast-Aufnahme. Also Alex, ich würde sagen, du bist aufgewärmt, gedehnt, bereit für einen weiteren Sprint mit Tiki-Taka.
Ich bin aufgewärmt. Servus Nils. 11.30 Uhr Montagmorgen und das ist schon mein zweiter Podcast. Ich bin auf den Spuren von Mickey Beisenherz, glaube ich. Der haut ja jeden Tag gefühlt mehrere Podcasts raus, ja. Also straffes Programm für mich, aber auch schönes Programm. Also Rasenfunk hat Bock gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Gerade mit Max Ost, mit Uli Hebel, mit David, dem Franzosen. Experten, oh Gott, wie das klingt, ne? Franzosen-Experte, Frankreich-Experte natürlich, Ligue-Experte, da über viele Themen gesprochen, unter anderem über PSG mit Messi und über Barca ohne Messi haben wir gesprochen. Also hört euch diesen Kurzpass an zu den zu drei Top-Ligen, ja, kleiner Querverweis, und ansonsten werden wir uns natürlich ausführlich dem La Liga-Wochenende hier widmen. Ne?
Das Ganze gibt es unter www.rasenfunk.de, ist ja so in Deutschland ziemlich bekanntester, vor allem auch fachlich anspruchsvollster Podcast über Fußball. Hier bei Tiki-Taka gibt es natürlich nur
hier ist La es weniger Liga-Total. Anspruchsvoll, oder was?
Naja, ich glaube, wir machen das schon vielleicht auch ein bisschen lockerer, mal noch mit auch mal einem Sprüchlein oder dass du mich oder ich dich aufziehe. Aber in dieser Folge können wir beide uns ja aufziehen, weil unsere beiden Vereine haben sich nicht mit Ruhm bekleckert und gepatzt. Aber das soll heute gar nicht. Das sind natürlich nicht nur die Hauptthemen heute, auch Atletico. Ja, souverän gewonnen, aber irgendwie wieder in Atletico-Manier minimalistisch. Cadiz auch wieder wie Cadiz. Da gab es eben Kritik von Pellegrini. Und mal gucken, was wir noch so alles finden von diesem Spieltag. Erstmal müssen wir Hallo sagen an unseren neuen Patreon. Dominik Zemp ist die Nummer 110. Er ist Barca-Fan, also schön, dass Hola, auch du da bist. Auch die 109 anderen, sehr schön. Und da ich es jetzt so angeteasert habe mit Manuel Pellegrinis Kritik, würde ich sagen, wir fangen gleich mal an mit Betis gegen Cadiz. Da hat eben, also es ging 1-1 aus. Betis hätte das gut und gerne auch gewinnen können. Cadiz wieder ein bisschen im Zerstörungsmodus oder passiven Modus. 25% Ballbesitz, 62%ige Passquote. Das sind die Zahlen, wie man sie aus der vergangenen Saison kennt. Aber sie haben sich da irgendwie einen Punkt ermogelt. Und Pellegrini eben nach dem Spiel gesagt, oder so ein bisschen generell gemeckert über die Liga. Das ist die langsamste Liga Europas, wo am wenigsten gespielt wird. Also bezüglich der vielen Spielunterbrechungen. Die Leute kommen hierher, um ein Spektakel zu sehen. Ja, aber das kriegen sie eben nicht zu sehen. Das 1-1 war durchaus spannend. Es gab ein paar gute Abschlüsse. Partidazo von Nabil Fekir. Ich bin echt froh, dass der in der Liga geblieben ist und nicht irgendwie abgeworben wurde von einem Premier League Club. Aber am Ende, ja, doch nur ein Punkt für Betis.
Ich finde, Pellegrini hat tatsächlich recht. Schonungslose Kritik an La Liga und er trifft den Schwarze. Wir meckern ja hier sowieso jetzt seit mittlerweile gefühlt einem Jahr, dass sehr wenig Tore passieren, ne? Dass sehr viele Spiele einfach 0-0, 1-1 ausgehen. Gefühlt ja auch der häufigste Tipp. Die Stammhörer wissen das ja, ne? Mit einem 1-1 in La Liga macht man selten was falsch als Tipp. Auch an diesem Wochenende übrigens wieder. Und leider hat er recht. Es wird wenig Fußball gespielt und traditionell natürlich in Spanien, ne? Viel Schauspielerei. Die Spieler halten sich gerne mal das Gesicht, wenn sie an der Schulter gestreift werden. Zeitspiel etc. Also es ist bemerkenswert, dass ein La Liga-Trainer sowas sagt. Aber dadurch, dass er in England war, kennt er halt die andere Seite auch in England. Ne? Ganz anders, da wird viel mehr laufen gelassen. Geht es viel temporeicher zu, also auch unabhängig jetzt von Schwalben und Schauspielerlagen, auch das Sportliche auf dem Feld. La Liga ist gefühlt auch langsamer vom Tempo her, es geht nicht so, nicht immer so rauf und runter. Es gibt natürlich immer mal wieder Ausnahmen, auch an diesem Wochenende die ganz, ganz große Ausnahme, Athletic Bilbao gegen Barca. Es war ein grandios, rasantes Fußballspiel, aber diese Fußballspiele, und jetzt kommt persönliche Meinung von mir, gab es früher häufiger, vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, die diese Spiele nehmen ab, wo es wirklich end-to-end rauf und runter geht, wo Vollgas-Fußball gespielt wird. Das ist leider nicht mehr die Norm in La Liga in Spanien, sondern die Norm sind eben sehr, sehr, sehr langweilige 0-0, 1-1, 1-0 Spiele. Das kritisiert Pellegrini völlig zu Recht.
Ja, da leidet La Liga natürlich auch generell weiter. Unter Corona-Pandemie war ja schon in diesem Sommer die Top 5 Liga in Europa, die am wenigsten ausgegeben hat. Das war im vergangenen Sommer ja ähnlich. Jetzt der Schnitt liegt bei, es sind jetzt 37 Tore in den bisherigen 18 Partien gefallen. Das ist dann doch immerhin ein Schnitt von 2,0. Aber auch das natürlich der geringste unter Europas Top-Ligen. Jetzt gegen Betis, zwischen Betis und Cadiz wäre auch fast nur ein Tor gefallen. Immerhin bei Cadiz wurde sich noch ein Elfmeter nicht ermogelt, aber Rui Silva da ein bisschen zu stürmisch in Lozano reingestürzt, sage ich mal. Der hat dann natürlich auch das Foul angenommen. Negredo durfte ran an seinem 36. Geburtstag. Ist erstmal gescheitert, aber Rui Silva ist ja Neuzugang aus Granada, ist zu früh abgesprungen. Fuß nicht auf der Linie gewesen, also Wiederholung. Den hat Negredo sich dann nicht nehmen lassen. Dann haben sie erstmal geführt und sich gesagt, gut, jetzt wird man noch weniger den Ball haben wollen, gehen noch mehr in Verwaltungsmodus, aber 10 Minuten später dann kuriose Szene, als Juanmi nach einer Ecke zur Stelle war. Die Ecke hat er rausgeholt mit nur einem Schuh am Fuß bei seinem Abschluss, aber dann eben das 1-1 erzielt. Ja, und dann ist ja ein bisschen was ist noch passiert. Ich glaube, 2 Pfostentreffer auf jeweils einer Seite. Fekir eben gutes Partidazo abgeliefert, aber Cadiz hat nicht mehr viel investiert, um irgendwie hier die 3 Punkte mitzunehmen. Also da Pellegrinis Kritik absolut berechtigt. Da sind einfach zu viele Spielunterbrechungen dabei, zu wenig flüssiges Spiel. Und da war das Spiel, auch wenn es spannend war, mal wieder ein ganz gutes Beispiel für das Niveau von La Liga.
Und übrigens, kleiner Fehlstart, finde ich zumindest, von Betis. 2 Spiele, kein Sieg. Hätte ich beide mal so nicht unbedingt gedacht. Ich meine sogar, ich habe zwei Siege getippt bei Betis, also aus Betis Spielen noch 0 Kicktipp-Punkte geholt. klar, jetzt so schlimm sind jetzt 2 Unentschieden nicht, ne? Damit bist du jetzt 9. in der Tabelle oder aktuell 9. sind ja heute noch Spiele. Aber ja, nicht der gewünschte Start von Betis, ne? Ein kleiner Stotterstart natürlich. Also auch das, glaube ich, kannst du mit ein bisschen mit reinrechnen in den Grund, warum Pellegrini da ein bisschen grummig war. Dass ja, seine Mannschaft einfach noch nicht gewinnen konnte in 2 Spielen, wo du eigentlich gewinnen musst, wenn man ehrlich ist. Also 6 Punkte ist eigentlich fast schon Pflicht gewesen gegen, wo haben sie angefangen? Auf Mallorca, glaube ich, ne? Wenn mich nicht täusche. War erster Spieltag Mallorca und jetzt gegen Cadiz, also einen Aufsteiger im zweiten Jahr zu Hause, das sind eigentlich 6 Punkte, wenn du wieder nach Europa willst, schon ein bisschen Pflicht. Also da hat Betis was liegen lassen.
Eigentlich schon. Betis ist aber immerhin auch noch auf dem Transfermarkt aktiv. Da haben sie die Andalusier jetzt unter der Woche sogar ein bisschen das Internet geschmolzen. Es gab ja so, oder ich sag mal, die Transfers in der Liga sind bisher überschaubar, aber so die Announcement-Videos, die sind stark. Und da hat Betis eben so ein Revival von GTA San Andreas gemacht. Ihr kennt das alle mit dem CJ. Oh shit, here we go again. Und da eben Aitor Rubial hat da den CJ gemacht, ist dann ein bisschen durch die Straße gelaufen mit Third-Person-Kamera. Also witziges Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und da wurde dann am Endeffekt Germán Pezzella vorgestellt. Das ist ein 30-jähriger Argentinier, Innenverteidiger, kommt aus Florenz, war schon mal 3 Jahre bei Betis. Also da weiter Verstärkung für die ja oft ein bisschen wackelige Abwehr der Andalusier. Macht ein bisschen Hoffnung, dass da ja zumindest das nächste Mal die Null stehen bleibt.
Endlich aber ein Innenverteidiger, ne? Wir beide, aber ich glaube, ich im Besonderen habe ja schon lange einen weiteren Innenverteidiger gefordert bei Betis und jetzt ist er endlich da. Ich glaube, der wird für Betis wirklich ein sehr, sehr guter Transfer. Der wird der Mannschaft und dem Verein, glaube ich, sehr, sehr gut tun, wird da hoffentlich die Abwehr ein bisschen stabilisieren. Sehr routinierter, beinharter Innenverteidiger. Also ich glaube, das ist wirklich ein Top-Transfer für Betis. Den der Club auch dringend gebraucht hat. Also da alles richtig gemacht. Und das Video ist geil, weil mit GTA-Content kriegst du mich immer. Also ich habe es auch direkt geliked und geretweetet. Ja, klar. Man hätte es vielleicht ein bisschen besser machen können, also die Umsetzung. Aber
ja, ein bisschen kürzer.
Coole Idee natürlich und cooler Transfer, absolut. Also tut Betis gut.
Ja. Tut Betis gut, ja. Auch gut getan hat natürlich ihr erstes Heimspiel seit dem 8. März 2020. Ihr erinnert euch bestimmt, das war diese 2-1-Sieg über Real Madrid. Da das letzte Mal Fans im Benito Villamarín dabei gewesen. Jetzt die Fans auch bei Betis zurück, sind ja eins der besten, sag ich mal, lautesten, stärksten Fanlager in La Liga. Auch schön, dass es da weitergeht. Und bei uns geht's weiter mit dem Meister, oder? war das jetzt wieder? Wir hatten ja schon am ersten Spieltag gesagt, Atletico wieder, Atletico irgendwie ohne Spannung und Drama, können die nicht leiden. Das war ja dieser enge 2-1 gegen Celta Vigo, Iago Aspas noch das Ding vergeben, dann rote Karten in der Schlussphase. Ja, das war Atleti, aber Atleti war das auch jetzt gegen Elche. Frühes Tor gemacht und dann gesagt, ja, jetzt kommt ihr mal, versucht ihr es mal gegen uns zu treffen. Aber mehr als 2 Fernschüsse waren da nicht dabei von Elche.
Ich habe es im Rasenfunk auch schon gesagt, typisch Atletico an beiden Spieltagen. Im ersten mit Dusel, mit Ach und Krach 2-1 gewinnen bei Celta und am zweiten Spieltag dieses schmucklose, um nicht zu sagen langweilig hässliche, typische 1-0 von Atletico zu Hause, wo der Gegner gefühlt 2-3 Torschüsse hat, mehr nicht. Mhm. Du erstickst alles im Keim, machst dein eines Tor und denkst dir danach so, ich habe meinen Soll erfüllt, mehr passiert eh nicht mehr, ihr kriegt eh nichts hin, komm, wir spielen jetzt den Rest der Zeit runter und es ist absolut ereignislos. Ich habe das Spiel nebenbei laufen lassen, es ist ja wirklich gefühlt nichts mehr passiert nach diesem Tor. Tor übrigens wunderschön von Co-Super-Einkauf Rodrigo de Paul. Ich habe es in der Vorschau gesagt, das wird ein Monster-Transfer für Atletico, da stehe ich nach wie vor dazu. Mit diesem Pass auf Angel Correa hat das gezeigt, das war so ein Pass, den hat er auch bei der Copa America im Finale rausgehauen, aus dem Fußgelenk auf den durchstartenden Di Maria, jetzt ähnlich. Der Pass war, wenn man ehrlich ist, natürlich ein Ticken zu weit. Kiko Casilla stümpert da aus seinem Tor raus haut ein Luftloch, also eigentlich muss er ihn erreichen, den Ball und klären, aber nichtsdestotrotz, ne? Toller Pass, toller Lauf und dann geiles Finish von Correa mit dem Außenriss. Also das war eine schöne Szene und danach kam mal wieder nichts, nämlich Atletico-Style das 1-0 über die Zeit gebracht.
Genau, 8-4 das Abschlussverhältnis, also von beiden kam da nicht viel. Elche hatte sogar mehr Ballbesitz mit 58%, aber die konnten einfach nichts damit anfangen. Es ist ja Elche für uns beide ein absoluter Abstiegskandidat. Die haben sich ja schon letzte Saison am letzten Spieltag gerade noch so aus der roten Zone rausretten können und jetzt gegen Atleti eben ein Freistoß war ganz okay. 2 Fernschüsse, aber das war's eigentlich. Also das 100. Spiel im Wanda Metropolitano ging ja schön los. Auch Fans sind da zurück. Dann wurde der Ligapokal präsentiert. Also schöne Feier da an für die verstorbenen Corona-Mitglieder bei Atletico. Das waren ganz schöne Szenen, aber danach war es überschaubar. Wobei Simeones Personal ist ja auch ein bisschen überschaubar. Jetzt hat ja noch Hermoso die rote Karte bekommen und dann in der Startelf spannend wieder keine Außenverteidiger, dafür 6 Mittelfeldspieler und dann eben auch noch Debütant De Paul. Da spannend in der Startelf fand ich, dass sich Kondogbia jetzt als Innenverteidiger beweisen konnte. Hat das ja auch ganz gut gemacht, so in dieser Dreierkette. Unter anderem auch noch die Balleroberung gehabt vor dem 1-0-Treffer. Also er hat da den Pass gespielt, dann glaube ich auf De Paul und hatte deswegen seinen Anteil an diesem Sieg. Aber es zeigt sich mal wieder, Simeone mag seine Mittelfeldspieler, mag es einfach Spieler irgendwie um zu polen. Also Carrasco neue Rolle, Correa neue Rolle, Llorente neue Rolle, jetzt auch Kondogbia. Schon interessant, wie dann die Spieler dann auch meist funktionieren auf einer neuen Funktion. Saul war ja jetzt auch mal Linksverteidiger und es geht irgendwie.
Ja, es geht irgendwie, aber wie es halt geht, ist nicht sonderlich anschaulich, ne? Also nicht, also das Spiel konntest du wirklich vergessen. Ich finde, wir reden auch schon wieder fast schon viel zu lang über dieses Spiel. Es verdient Atletico gar nicht, dass man über ihre Heimspiele, dass sie mit Ach und Krach 1-0 gewinnen, so lange spricht. Und mein Tipp war falsch. Ich habe 2-0 getippt, das wurmt mich ja auch. Warum schießen sie denn nicht das eine Tor mehr? Hinten raus hatten sie, glaube ich, sogar eine gute Chance, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, also Tipp falsch, unansehnliches Spiel, 1-0 gewonnen. Typisch Atletico. Bin bedient.
Ja. Ein 1-0 hatte ich getippt tatsächlich und auch der Triak, das ist glaube ich der Spieltagsgewinner, der hat jetzt schon 16 Punkte, weil der auch Real Sociedad 1-0 gegen Rayo richtig hatte, unentschieden auch bei Levante getippt, also Hut ab für die 16 Punkte da bei dir, aber es sind ja heute noch 2 Spielchen. Spannend bei Atletico, es gibt ein neues großes Transfergerücht oder könnte da wohl auch bald Vollzug vermeldet werden, aus der Bundesliga könnte ein Mittelstürmer kommen, Simeone hat schon so verlauten lassen, dass er vorne noch wen will. Jetzt mal Angel Correa ein bisschen umgepolt und vorne spielen lassen. 3 Tore ist natürlich sensationell, aber jetzt auch nicht unbedingt die Zukunft. Und jetzt soll eben jemand von Hertha kommen, den du ganz gut kennst.
Ja, du kennst ihn doch auch. Mateusz Kunja, oder schaust du gar keine Bundesliga? Bist nicht der Bundesliga-Experte. Na gut.
Ich habe ihn jetzt eher bei Olympia gesehen.
Achso. ja, tatsächlich wäre ein für mich sehr, sehr, sehr komischer Transfer und sehr. Also ein Transfer, der nicht zu Atletico passt. Ich halte von Kunja als Fußballer brutal viel. Für mich ist das so eine ein kleiner Neymar-Abklatsch für ja, den kleineren Geldbeutel, so nenne ich es mal. Also er hat wirklich sehr, sehr viel Ähnlichkeit vom Spielstil mit Neymar, im Guten wie im Schlechten, also super kreativ, dribbelstark, spielt gern hängend, ne, starker Techniker etc. Er erinnert wirklich auch vom Körperhaltung etc. an Neymar, im Positiven, im Negativen auch, nämlich weil er eine Diva ist, weil er Drama auf dem Spielfeld macht, er meckert mit dem Schiedsrichter, lässt sich fallen, schwalbt manchmal oder übertreibt, indem er sich 10-mal rollt, manchmal hat er keine Lust, meckert gegenüber dem Trainer und oder arbeitet nicht mit da hinten. Also es ist wirklich ein kleiner Neymar. Und warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich finde, dass so ein Spieler überhaupt nicht zu Cholo und zu Atletico passt. Denn Cholo will ja, ne, diese arbeitenden Spieler, die beißen, die kämpfen, die sich in den Dienste der Mannschaft stellen, die mit nach hinten arbeiten, die diszipliniert sind. Und all das ist Mateusz Cunha halt kein Stück. Wirklich kein Stück. Und deswegen finde ich, passt dieser Transfer überhaupt nicht zu Cholo und zu Atletico und erst recht nicht, wenn, wie kolportiert wird, 30 Millionen fällig werden für den. Also es ist ja unfassbar viel Geld in Corona-Zeiten erst recht, ne, für Atletico ja sowieso. Und das macht für mich keinen Sinn, der Transfer, erst recht mit Blick auf, es gibt ja einen, der eigentlich gerne hängend spielt, ne, so zweiter Stürmer mäßig, nämlich Jean-Felix.
Ja,
der hat schlanke 126 Millionen gekostet. Spielt nicht, ist verletzt, schon letztes Jahr immer wieder auf der Bank gesessen, weil Angel Correa, der eben all das mitbringt, was Cholo will, ne, diesen Biss, diese Laufstärke. Okay, fit, also sprich, Felix hockt eh schon nur auf der Bank, hat seinen Stammplatz verloren, mehr oder weniger. Und jetzt kaufst du nochmal einen neuen Spieler, den du ihn vorsetzt für 30 Millionen, der aber eigentlich nicht zu dir passt als Team. Also ich würde diesen Transfer nicht verstehen, gebe ich ganz ehrlich zu.
Ja gut, Felix jetzt nach OP eben noch nicht fit, das war abzusehen, dass der jetzt erstmal noch seine Zeit braucht bis nach der Länderspielpause. Neuzugänge immer das Thema bei Simeone, wenn denn Cunha wirklich kommt. An Rafa Mir war man ja auch dran und der ist jetzt nach Sevilla, reden wir später noch. Neuzugänge haben es da immer schwierig, sich gleich in dieses System unterzuordnen, da dieses Simeone-Prinzip zu verinnerlichen. Also glaube ich jetzt nicht, dass Cunha da direkt von den nächsten 10 Spielen da 8 starten wird. Luis Suarez ist ja auch noch da, ist jetzt auch erstmal nur auf der Bank gewesen, weil er da vielleicht auch noch was aufzuholen hat von der Saisonvorbereitung. Also das wird sich dann schon irgendwie einpendeln, aber hast schon recht, es braucht da eher einen Beißer und einen, der sich wirklich unterordnet. Und es wurde ja in der Rückrunde Dembélé von Lyon ausgeliehen. Der kam auch nur irgendwie zu 2-3 Kurzeinsätzen. Hat man dann auch gemerkt, Neuzugänge haben es einfach schwierig unter Simeone. Also
auch Cunha wird traditionell auch, ich kann die gar nicht alle aufzählen, vor allem Offensivspieler. Lemar hat, glaube ich, 1,5-2 Jahre Anlaufzeit gebracht. Jetzt ist gebraucht. Jetzt ist er natürlich endlich angekommen. Es hat ewig gedauert. Gelson Martins hat gar nicht funktioniert als Beispiel. Da gibt es so viele Offensivspieler, die mit denen Cholo nichts anfangen kann, weil sie halt, ja, warum auch immer, zu kreativ sind für seine Verhältnisse oder weil sie zu wenig nach hinten machen, weil sie nicht diszipliniert agieren. Und Cunha ist das, also ein Spieler, der gar nicht zum Cholismo passt, finde ich. Plus, ich finde, sie brauchen ja auch nicht einen hängenden Spieler, sondern, also eine hängende Spitze, sondern sie brauchen eine neue Nummer 9, oder nicht eine neue, sondern eine weitere Nummer 9, der Suarez ersetzt. Denn Suarez ist was? 34, 35, kann und wird nicht jedes Spiel spielen, erst recht nicht, wenn du Champions League spielst, ne, wo du alle drei Tage ran musst. Sprich, du bräuchtest einen zweiten Neuner, der Suarez ersetzt, oder wo du auch mal mit Suarez, ne, einfach zwei Mittelstürmer einsetzen kannst. Also für mich macht der Transfer von Cunha für Atletico weniger Sinn, für andere Vereine schon eher, so für die Valencia, Sevillas dieser Welt, weil er einfach ein toller Fußballer ist, also ich habe ihn auch gerne in La Liga, aber unter Cholo, wie soll das funktionieren? Also ich bin echt gespannt, sollte es natürlich dazu kommen, ist ja noch nicht fix, ne? Also wir reden ja so, als wenn es fix wäre, ist ja noch nicht der Fall, mal gucken, ob's dazu kommt.
Ja, so lange hat Atletico trotzdem noch den aktuell Führenden der Torschützenliste gemeinsam mit Vinicius Junior, jetzt Angel Correa, alle drei Tore von Atletico erzielt. Das ist zuletzt einem 2011 gelungen, das war ein Kolumbianer. Falcao hat das letzte Mal alle drei Atletico-Tore erzielt und auch spannend bei Angel Correa, wir haben ihn ja auch schon oft kritisiert, dass er ein bisschen der Chancentod war, aber geht er auch auf in Simeones System, der sich einfach da, wo er spielt, irgendwie funktioniert er und jetzt auch noch kleine Traumtörchen macht. Und wenn er trifft, dann hat Atletico noch nie verloren. Also es war jetzt der 31. Sieg, es gibt dann auch noch 4 Unentschieden, aber eben 0 Niederlagen, wenn Angel Correa trifft. Also kann so weitergehen für die Rojiblancos, wenn da Correa weiter seine Glückssträhne festhält. Gut, vom Meister zum Topspiel eigentlich am Samstag im San Mamés. Für Barca ja gerne mal so ein schwieriges Stadion, jetzt auch noch die Fans zurück. Das hat man schon gemerkt, dass da einiges ging. Aber im Endeffekt, die Löwen aus Bilbao wurden gezähmt durch einen Löwen, durch euren Top-Neuzugang.
Naja, Depay, naja, Schock, Moment, das San Mamés. Moment, Moment, gezähmt wurden sie nicht. 1-1 ging es ja, aus.
Aber 1-1. Also vom Spielverlauf wäre ja ein Sieg nicht unverdient gewesen für Bilbao.
Ja, aber da zähmst ja die Löwen nicht, wenn du mit Ach und Krach einen Punkt rettest in der 75. oder so. Na, da muss ich deine Metapher hier ein bisschen korrigieren.
Na gut.
Aber was du natürlich richtig angesprochen hast hier, Bilbao war brutal motiviert. Also habe ich auch bei meinem Tipp nicht einkalkuliert. Ich wusste, dass es mega schwer wird. Und irgendjemand hat uns auf Twitter auch geantwortet, wie jetzt hier. Glaubt ihr echt, dass Barca gewinnt? Und ich habe gesagt, naja, das ist so ein kleiner Wunschtipp, ne? Ja, bei dem Tipp ist der Wunsch des Vaters der Vater des Gedanken. Natürlich wusste ich, also für mich war 1-1 oder 1-2 war so Cointoss, ne? Münzwurf. Und ich habe mich dann in der Hoffnung, dass Barca den guten Auftritt von Real Sociedad wiederholen kann, habe ich mich für 2-1 Barca entschieden. Ja, im Nachhinein hätte ich mal 1-1 getippt, denn aber ich muss auch dazu sagen, so stark hätte ich Athletic Bilbao nicht eingeschätzt. Nee. Ja, beim, was war es, 0-0 in Elche am ersten Spieltag, war ja auch wieder so ein langweiliges Spiel, wo nichts passiert. Und dass die jetzt 300% mehr geben, ne, war schon krass. Ja. Aber auch da wieder typisch diese Mittelmaß-Teams, sobald die Großen kommen, ne, sobald Real und Barca kommen und die haben Stadionpublikum, da geben die halt wirklich 100% mehr. Und das hast du bei dem Spiel gesehen. Das war wirklich krass, wie der Athletic Club angelaufen ist, gepresst hat. Also Wahnsinn. Top Leistung von denen, echt.
Sich auch immer irgendwie durchgebissen in den entscheidenden Szenen. Da gab es so diesen Zweikampf. Eric Garcia versucht im Strafraum so ein bisschen gegen Iñaki Williams abzuschirmen, aber der setzt sich einfach durch und kommt doch noch zum Abschluss. Also ich glaube, so viele Abschlüsse, wie Iñaki Williams da in diesem Spiel hatte, hat er in den letzten 10 Spieltagen nicht gehabt. Das war schon ein großes Spiel. Dann auch noch Sunset, diesen krassen Lattentreffer aus der Drehung, einfach rangehauen an die Latte, das Leder. Sollte nicht sein, im Endeffekt, Barca hat ja auch noch ganz gute Chancen, also Braithwaite vielleicht den Miss of the Season schon gezeigt, als er früh in der 6. Minute irgendwie das einfach übers freie Tor schießt. Auch in der Schlussphase gab es noch Chancen auf beiden Seiten, De Jong auch noch die Latte getroffen, aber dann Memphis immerhin noch den Punkt gerettet und das, ja, in der Summe geht das in Ordnung. Athletic hätte früh den Deckel drauf machen können, hätte schon zur Halbzeit eigentlich 3-0 führen können, aber müssen sich dann eben auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn du die Dinger nicht machst. Tja, dann ist ein Barca ist dann doch immer noch gefährlich.
Das ist halt genau das, wenn du die Dinger nicht machst, ne, im Endeffekt. Ich fand sogar, der Athletic Club hatte den Sieg verdient. Ich fand, sie waren wirklich klar die bessere Mannschaft, zumindest 60 Minuten lang. Dass sie hinten raus dann abbauen werden, war klar, weil du kannst nicht so, also dass eine Mannschaft so Gas gibt. In La Liga habe ich das gefühlt schon ewig nicht mehr gesehen. Noch generell, wenn du alle drei Ligen schaust, so wie ich zumindest ab und zu, sowas siehst du selten, dass eine Mannschaft wirklich so anrennt von Minute eins und das zumindest eine Stunde aufrechterhalten kann. Natürlich mit Halbzeitpause, da kannst du ein bisschen Kraft sammeln, aber war wirklich erstaunlich und gleichzeitig weißt du, das können die nicht aufrechterhalten. Spätestens ab der 70. normalerweise, ne, geht das runter. Und ich glaube, Barca weiß sowas ja auch. Und zumindest die Reaktion von Barca hat mir gefallen nach dem 0-1 ab der 60. dass sie dann weitergespielt haben und daran geglaubt haben, den Punkt mitzunehmen zu können, den sie ja dann auch geholt haben. Mhm. Aber in den ersten 60 Minuten war Barca wirklich komplett unterlegen und hatte auch keinen Auftrag, was er dagegen tun soll, gegen dieses Anlaufen, gegen dieses Pressing. Also da muss man auch mal wieder Koeman kritisieren. Ich glaube, in unserer Community auf barcawelt.de taten das auch einige Forumsmitglieder, dass sie da gesagt haben, der hat wieder keinen Plan, der kann nicht reagieren, da gibt es kein In-Game-Coaching, sondern es geht einfach so weiter und die Mannschaft ist irgendwo in dem Moment wahrscheinlich auch überfordert, auch wenn Barca ja weiß, wie man von hinten aufbaut und ballsicher ist etc. und mit Druck ja besser umgehen kann als vielleicht so ziemlich jede andere Mannschaft, aber in dem Fall konnten sie es nicht. Und da kam keine Hilfeleistung, keine Umstellung vom Trainer, nichts. Und im Endeffekt hatten sie so gesehen auch ein bisschen Glück, wenn man möchte, dass A, der Athletic Club all seine Chancen verballert hat und nicht höher geführt hat und B, dass dann wirklich der Sprit ausgegangen ist der Mannschaft.
Araujo auch noch einen Schuss auf der Linie geklärt, auch da Eric Garcia wieder ein bisschen zu schwach, aber man muss Eric Garcia in dem Fall in Schutz nehmen, was glaube ich viele gar nicht wissen, der hat vorm Anstoß erfahren, dass sein Opa verstorben ist, und wollte dann trotzdem spielen. Also sein zweites Spiel überhaupt erst für Barca machen. Da würde ich eher sagen, in allen Ehren, dass er trotzdem spielen will und es seinem Opa, für seinen Opa machen will, aber da hätte vielleicht auch Ronald Koeman das Fingerspitzengefühl haben müssen, ah, so einen jungen, unerfahrenen Spieler lasse ich heute vielleicht nochmal draußen bei so einem unangenehmen Gegner. Das konnte ja fast nur schief gehen und er hat ja dann auch wirklich 3-4 sehr unglückliche Szenen gehabt. Am Ende noch die rote Karte. Logisch, dass er da Nico Williams faulen muss, aber hat ja auch den Ball schlampig gegen ihn verloren. Ja. Also
der hat blöd gelaufen für Eric Garcia.
In dem Spiel hat er wirklich Lehrgeld gezahlt. Klar, mildernde Umstände aufgrund des Todes seines Großvaters. Das ist sehr, sehr krass, dass man da auflaufen kann. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das, wie man da mental, seelisch den Hebel umschalten kann. Also finde ich wirklich krass, ziehe ich meinen Hut vor. Will mich da auch nicht groß zu äußern, musste er spielen, wollte er spielen, hat Koeman, da fehlt Koeman das Fingerspitzengefühl oder hat Erik gesagt, nee, ich will unbedingt, sagen wir mal, pathetisch für meinen Opa spielen, das weiß ich nicht, maße ich mir nicht an, aber im Spiel selbst kann man sagen, er hat absolut Lehrgeld gezahlt, was ja überhaupt nicht verwunderlich ist, der Mann hat 17 Profispiele gefühlt auf dem Buckel, zumindest für Man City, ne, und jetzt ein paar EM-Spiele, ein paar Olympiaspiele, aber Olympia ist ja auch, ne, unter Vorbehalt, und jetzt das zweite Spiel mit Barca überhaupt gegen so einen bissigen Gegner, dass du da Probleme haben wirst als, 19-Jähriger, ist ja irgendwo klar. Also im Nachhinein muss ich schon auch sagen, ich persönlich hätte, unabhängig jetzt von der Großvatersache, lieber Araujo Piqué gesehen, weil Araujo, hast du gesehen, der kann körperlich mithalten, der ist schnell, der ist kräftig, der hat auch ein bisschen mehr Erfahrung in solchen Situationen, kennt die Liga, kennt den Gegner schon. Also ich habe mich eh schon gegen Real Sociedad gewundert, dass Garcia gesetzt war und dass er jetzt erneut unter diesen Voraussetzungen auch wieder aufläuft von Anfang an, hat mich gewundert und im Nachhinein musst du ja schon sagen, nicht unbedingt die beste Wahl, ne? Genauso wie Piqué übrigens aufstellen, auch nicht die beste war. Die andere Story. Hat doch Koeman noch gesagt, er ist fit 100% und dann, wie lange hat es gedauert, dann war er wieder verletzt.
Also ganz ehrlich, ne? Ich bin jetzt kein Trainer, ich bin kein Physio, ich bin kein Fußballspieler, aber in all der Zeit, wo ich Fußball sehr, sehr genau verfolge, wenn ein Spieler unter der Woche kleine Muskelbeschwerden hat oder generell es zwickt und zwackt in der Wade im Oberschenkel, Leute, dann darf der nicht spielen am Wochenende, weil das immer wieder auf, also das weiß doch jeder, dass das verschlimmert wird und aufreißt oder im schlimmsten Fall, ne, richtig verletzen kann. Also das, jede Woche lernen wir das eigentlich und Koeman, weiß ich nicht, ist das für ihn eine Neuigkeit, wo er sagt, ja, den Alarm um Piqué, den habe ich nicht verstanden, es war nichts. Der kann ohne Probleme spielen. Ja, haben wir ja gesehen, wie er ohne Probleme spielen kann. 30 Minuten und dann war er verletzt. Glückwunsch dazu.
Ich meine, das gab's auch schon in der vergangenen Rückrunde. Auch da, Piqué irgendwie macht sein Comeback ein bisschen zu früh und hat sich dann gleich wieder verletzt und
fiel
wieder.
Araujo sogar auch. Der hat auch irgendein nach Verletzungen überstürztes Comeback in Sevilla. Weiß nicht, ob es Liga- oder Pokalspiel war. Musste dann auch nach 30 Minuten raus. Auch bei Dembélé müsste Barca eigentlich das 1000-mal schon gelernt haben. Auch der hat immer wieder Probleme verschwiegen, passt schon, ich erzähl's keinem, es zwickt ein bisschen, ist nicht so schlimm, zack, nach 20 Minuten Muskel gerissen. Also Barca allein, die Physios, die Trainer, die Medizinmänner, die Co-Trainer müssten eigentlich aus diesen Sachen lernen, aber warum auch immer, tun sie es wieder als Lappalie ab und mal wieder zahlen sie den Preis, denn er fällt jetzt, denke ich, zumindest gegen Getafe am nächsten Wochenende definitiv aus. Also, man weiß nicht, wie lange ausfällt, aber Muskelverletzung bestätigt, wenn auch wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Also ist nicht komplett gerissen, aber zumindest so, dass er jetzt 1, 2, 3 Wochen zumindest pausieren oder kürzer treten muss.
Ja, dabei hat es da am Samstag diese Not gar nicht gegeben, dass unbedingt Eric Garcia und Piqué spielen müssen. Longley und auch Araujo waren ja auf der Bank. De Jong hat da jetzt auch schon öfter mal in Verteidigung gespielt. Aber er, hat man dann schon gesehen, im Mittelfeld ist er schon ziemlich gut, ziemlich wichtig, also Party Darce von ihm hinten, viele Bälle gerettet, vorne dann auch noch diese hundertprozentige fast für Memphis in der Schlussphase noch aufgelegt, also da Party Darce von De Jong. Aber, ja, nur ein Punkt im San Mames, das ist nicht so verkehrt, es gab ja da auch schon mal eine 0-1-Niederlage, Aritz Aduriz, das Traumtor hier, wir erinnern uns alle.
Drei der letzten 6 im San Mames hat Barca, glaube ich, verloren, also vor dem 1-1 jetzt, sprich, es ist traditionell ein sehr, sehr schweres Stadion, weil nochmal, die baskischen Löwen, die sind, warum auch immer, gegen die Top 3 auch, und wir werden gleich zu Levante Real Madrid kommen, da gilt das Gleiche für Levante auch. Die sind gegen die Top 3 brutal motiviert. Sie haben ja Atletico letztes Jahr auch geschlagen zu Hause, ne? Atletico Bilbao. Das war für mich 1-0 gewonnen, ja, ja, klar. Erinnerst du dich nicht mehr? Das war hinten raus, so 33. Spieltag roundabout. Ja. Das war für mich damals auch brutal überraschend, hätte ich niemals damit gerechnet, weil sie ja sonst in all den anderen Spielen ja so eine biedere Mannschaft sind, mit so wenig Talent gesegnet, ne? Und die besten Fußballer sind sie nicht und die meisten Chancen haben sie auch nicht. Und also es ist eine sehr biedere Mannschaft, aber zu Hause gegen Real, Barca, Atletico, da wenn sie den Spirit haben, wenn der Funke von den Fans übergreift auf die Mannschaft und wenn sie vielleicht sogar in Führung gehen, da geht einfach alles. Da können sie dich in Grund und Boden laufen. Von daher im Nachhinein musst du echt sagen, das 1-1, gutes Ergebnis für Barca. Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können.
Ja. Manche hatten auch tatsächlich 1-1 getippt, also Respekt an den Karim, an den Jimmy, Maurice hatte und Ralf, die hatten immerhin 2-2 getippt, Florian, Peter auch 1-1, also man konnte das absehen. Ich habe noch eine Frage an dich, der Ole fragt speziell den Alex, wer meinst du wird in Zukunft bei Barcelona die Nummer 10 auf dem Trikot tragen? Ansu Fati oder noch eine, oder ist das noch eine Nummer zu groß für ihn?
Also in der unmittelbaren Zukunft, nämlich jetzt der Gegenwart, hoffe ich keiner. Sprich in der Saison, aktuell ist ja verwaist die Nummer und es gibt Gerüchte, dass Coutinho sie bekommt, aber bitte, bitte nicht. Das täte dem Spieler nicht gut, grundsätzlich, weil dann der Druck natürlich steigt und auch die öffentliche Wahrnehmung. Und dann, er ist ja eh nicht besonders gut gelitten unter den Barca-Fans, ne? Vielleicht der größte Fehlankauf überhaupt in der Vereinsgeschichte bis heute mit dem Belay, aber bei dem sind es ja eher die Verletzungen. Und dann geht Messi deine Vereinsikone und dann übernimmst du auch noch die 10 von ihm in der Saison, wo er wechselt. Tu das bitte nicht. Also Barca muss da hoffentlich so klug sein und ihm das nicht antun, oder hoffentlich ist er so klug und verzichtet darauf. Ansonsten aktuell wird es dann, denke ich, keiner, weil Memphis hat ja schon die 9. Sprich, der ist raus. Der wäre ja meine drei Kandidaten wären Memphis, Coutinho grundsätzlich von der Position her, vom Spieler her und Ansu. Ja. Wie gesagt, Memphis hat die neuen, Coutinho hoffentlich nicht und Ansu ist ja eh jetzt noch verletzt, ne? Von daher glaube ich, könnte ich mir das gut vorstellen, dass er die Zukunftsneun wird. Also jetzt nicht auf die unmittelbare Zukunft sondern 10. Dann 10. Dass er halt mit Blick auf die nächsten Jahre, jetzt nicht auf die Saison nur, sondern wirklich auf die nächsten Jahre, Barcas neue 10 wird. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ich glaube, das würde irgendwo auch Sinn machen. Auch wenn er ja jetzt nicht der Zehner in dem Sinne ist, aber er kann ja alles spielen, ne? Flügelstürmer, hängende Neun. Ich glaube, er kann sogar Mittelstürmer spielen und er ist das Supertalent. Leider jetzt gut ein Jahr ausgefallen, aber er war ja absoluter Senkrechtstarter davor, ne? Und ist auch irgendwo, finde ich, das Gesicht, das du jetzt vermarkten kannst als Verein auf die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre gesprochen, ne? Von daher würde es Sinn machen, dass Barca sagt irgendwann jetzt, okay, die Saison lassen wir die 10 verwaist und im nächsten Jahr dann, wenn Ansu wirklich die Leistung gebracht hat, wenn man sieht, ey, der ist und der neue Star oder kann der Star werden, dass man ihm die 10 gibt mit eben Blick auf die, wirklich auf die Zukunft.
Da muss man immer noch auch dazu sagen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, in La Liga dürfen eigentlich nur die Nummern 1 bis 25 vergeben werden, sprich Barca würde dann auch theoretisch auf einen Profi im Kader verzichten, wenn sie wirklich eine Nummer freilassen. Bei Real sind jetzt wahrscheinlich die letzten Nummern vergeben, Vallejo kriegt die 5 und dann Ceballos höchstwahrscheinlich die 25, dann sind da alle 25 Profiplätze so gesehen vergeben, aber man kann dann natürlich noch mit Canteranos tricksen, also jetzt ein Youssouf Demir wird dann eben nicht für die erste Mannschaft gemeldet bei Barca und kann ja dann trotzdem noch eingesetzt werden als Canterano und trägt dann die 30 oder was auch immer, nur eben, so hätte man einen festen Profiplatz weniger. Aber vielleicht kriegt es ja doch noch der Coutinho, mal gucken, wäre so ein bisschen wie Mariano die 7 von Ronaldo bekommen hat.
Daran erinnere ich mich gar nicht, aber ich erinnere mich, dass Lassana Diarra mal die 10 bei Real Madrid hatte, kannst du dich erinnern, und da damals, was es da an Gespött gab im Internet, weil ja jede Mannschaft einen richtig geilen Zehner hatte, also einen technisch starken Offensivspieler oder so, und dann das Real Madrid mit diesem langweiligen Zerstörer, der nur Querpässe kann und ein Sechser ist. Also von daher, die 10 ist schon wichtig, vor allem in Spanien, wo sie, also die 10 hat ja generell überall Bedeutung auf der Welt, aber gerade in Spanien, in der öffentlichen Wahrnehmung dann nochmal, ne, du musst dann schon bedenken, wem du sie gibst. Und deswegen lieber nicht so einem Flop wie Coutinho, der verletzt ist, der Probleme hat im Verein, der eigentlich verkauft werden soll, aber kein Abnehmer findet sich, du willst den nicht mit der 10 belasten, ne? Das hoffe ich, dass das nicht passiert.
Ja. Las Diarra ist ein gutes Beispiel, weil auch da kamen die La Liga-Regularien zum Einsatz. Damals war ja noch Mesut Özil im Kader mit der 23. Der ist dann aber schon mal mit der 23 aufgelaufen, durfte dann nicht mehr die Nummer wechseln, weil im Winter kam dann auch noch Adebayor. Der musste dann die 6 übernehmen. Also eigentlich hätte man wunderbar tauschen können, die 6 für Las Diarra, Adebayor die 23, Özil die 10. Aber das ist dann auch wieder so eine La Liga-Sache. Und ja, ganz eigenes Thema. Wir haben noch ein paar Themen, unter anderem Real Madrid hat ja auch noch gepatzt, wir haben noch ein paar andere Partien, also geht's gleich weiter nach einem Break. Ich fahre mal gleich fort mit einer Frage vom Nino, der hat mich gefragt, zu Real Madrids Fluch. Er schreibt, wenn Barca patzt, kann Real Madrid nur selten gewinnen. Was denkst du darüber, Nils? Ab sofort einfach Handy- und TV-Verbot für die Spiele an dem Spieltag? Ja, es wäre vielleicht mal ein Versuch wert, aber wenn man so jetzt auch auf die letzte Saison schaut, Real hat da 13 Spiele nicht gewonnen, bei Barca waren es sogar 14 Spiele, also das wird auch so in etwa weitergehen und da ist es logisch, dass die beiden auch mal am gleichen Spieltag gemeinsam patzen. Es sieht natürlich immer super unglücklich aus. Auch die Art und Weise, Barca wildes Spiel gegen in Bilbao, auch gegen Levante war ja ähnlich, gegen hin und her wild. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu so einem frühen Zeitpunkt da irgendwie schon große Psychospielchen gibt, von wegen, oh, Barca hat gepatzt, jetzt können wir es heute locker angehen. Das ist ja, würde ich eher vielleicht gegen Saisonende gelten lassen, aber ich glaube, es ist halt einfach so, ohne dass man da jetzt groß Maßnahmen treffen kann oder irgendwie was ändern kann.
Ja, es ist im Endeffekt unerklärlich, dieses 3:3, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube auch nicht, dass da psychologisch so viel vorgefallen ist bei Real Madrid, dass man sagt, man unterschätzt den Gegner, weil wenn man auf die erste Halbzeit schaut, das war ja überhaupt nicht der Fall. Sie sind ja da raus und haben klar dominiert, waren sowas von die bessere Mannschaft, haben auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Du hast das, glaube ich, auch zur Halbzeit getweetet, ne? Dynamisch, nach vorne, Da hat eigentlich schon sehr, sehr viel gestimmt. Isco war stark übrigens, zumindest in der ersten Halbzeit, wow. hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Gefühlt 5 Kilo leichter, zentral, ja. Also weiter hinten gespielt, dadurch, dass Modric und Kroos, glaube ich, haben gefehlt, ne? Dadurch hat er weiter hinten, also zentraler im Mittelfeld gespielt, hatte mehr Verantwortung im Spielaufbau, hat ihm mega gut getan, wie auch 5 Kilo weniger wahrscheinlich zu haben, ihm auch gut getan. Also hat mir wirklich gut gefallen, war viel spritziger, Real hat gut gespielt, und dann passiert irgendwas zur Halbzeit, was man nicht so wirklich erklären kann, nämlich bei dir fehlen dann vielleicht 5%, weil du denkst, oh, das war jetzt bisher so easy, der Gegner kann heute gar nichts, cool, da können wir einen Gang rausnehmen. Und Levante findet vielleicht ein, zwei, drei Gänge mehr, weil der Trainer Umstellung macht oder die richtige Ansprache findet und plötzlich hast du eine komplett andere zweite Hälfte, die man aber logisch so auch nicht unbedingt erklären kann, zumindest womit ich niemals gerechnet hätte. Niemals. Also,
dass das Spiel noch so wild wird. Also da ist natürlich wieder viel Momentum-Gequatsche dabei, dass Levante da so ausrastet. Noch ein bisschen individuelle Fehler. Lucas Vázquez hebt das Abseits auf, ist dann auch nicht nah genug dran an Roger Marti. Der hat dann das Glück, dass der Ball nicht vom nassen Rasen gestoppt wird, sondern doch irgendwie drüber kullert, wohingegen in der ersten Hälfte der Ball ja ständig abgebremst wurde. Das verrückt. Und dann, wenn Levante gegen Real spielt, irgendwie ein Golasso-Volley-Traumtor gibt's immer. Moral ist diesmal nicht, aber José Campagna hat dann eben nach super Flanke, also aus spitzen Winkel, musste auch mal so in den Winkel treffen gegen Courtois.
Absolutes
starkes Golasso. Traumtor, wirklich, kann man nicht logisch erklären.
War wirklich ein morales Golasso. Der liebt ja eigentlich solche Volley-Dinge. Also sprich, Campagna hat sich das ganz klar von seinem Mitspieler, von seinem Kapitän abgeguckt im Training. Ja. Eindeutig wirklich Wahnsinn. Und ja, man muss tatsächlich sagen, Levante den Hut vorziehen, also die erste Halbzeit war für mich körperlos, blutleer, wirklich schwach von Levante all around, deswegen dachte ich auch, da geht gar nichts mehr, das wird ein lockeres 2-0, 3-0, 4-0 für Real. Und dann aus dem Nichts, ne, ändert sich das Spiel, aber eben eigene Fehler. Du hast Vázquez angesprochen, das ist einfach stümperhaft. Der steht da 2 Meter weiter hinten, alle anderen 3 Spieler der Viererkette spielen auf Abseits, nur er nicht, da hast du wieder gesehen, naja, kein gelernter Rechtsverteidiger, wir hatten es ja schon häufiger in dem Podcast. Ja. Das Risiko musst du einfach eingehen, wenn du einen Flügelstürmer hinten rechts aufstellst, ne? Dem fehlt halt manchmal die Defensive Awareness, in dem Fall hat man es leider gesehen. Und ganz ehrlich, über David Alaba darfst du schon auch sprechen beim, was war es dann, 3-2 Führungstor, ne? Die Freistoßflanke, die ihm was ins Gesicht fällt oder so. Oder wie war das?
Beim 3-2 meinst du, naja, gut, Nacho geht zum Kopf,
naja, hoch, aber kommt
knapp nicht dran und dann fällt er
auf. Ja, aber auch Alabas da, Kopf. Defensive Awareness, du bist Verteidiger, die Flanke kommt in deine Richtung. Ja. Du musst ja damit rechnen, okay, vielleicht werde ich den wohl köpfen müssen. So, und nicht davon überrascht sein und mit eher mitten in der Luft fällt dir die Pille auf den Kopf und dann, also das war auch einfach grottenschlecht verteidigt. Also zwei.
Ja, grottenschlecht.
Naja, schon. Also für mich zwei individuelle Fehler irgendwo, die natürlich mal passieren können, logisch, klar, die unglücklich sind vielleicht auch, also bei Alaba zumindest unglücklicher als bei Vázquez, aber ja, selbst schuld, Real Madrid in den beiden Szenen natürlich, ne? Weil nicht gut gemacht, so.
Ja, Alaba wirkt nach vorne hin nicht wie ein Neuzugang, da ist eine tolle Chemie mit Benzema, mit Hazard, da klappen die Kombinationen, er traut sich was zu, zieht nach innen, Freistöße, ganz gut, Standards tritt er, also da merkt man nicht, dass er irgendwie neu ist, aber in der Defensive natürlich, wer rückt wann raus, wie verschieben wir, da gab es auch gegen Alaves so ein, zwei Szenen, wo man nicht weiß, Nacho, gehst du drauf auf den Gegenspieler oder ich, jetzt schließt er schon ab, aber daran kann man nur arbeiten, das wird natürlich besser mit dem Verlauf der Saison und ich glaube, als Innenverteidiger wird er nochmal ein bisschen mehr Impact auf seine Nebenmänner haben, auf seine Kollegen. Jetzt als Linksverteidiger ist er da vielleicht auch ein bisschen zu sehr am Gucken, was muss ich machen, wo stehen die Innenverteidiger? Also ich glaube, das kann nur besser werden. Trotzdem wieder gutes Spiel von ihm gemacht. So gesehen zwei Pre-Assists. Beim 1-0 hat er ja Benzema geschickt, der dann Bale das 1-0 aufgelegt hat. Und dann auch noch das 3-3. Da hat er auch auf Benzema gespielt und der dann Vinicius dieses Golazo vorbereitet. Also er hat seinen Impact, ist da, traut sich was zu auf dem Platz, hat keine Angst. Man merkt die Erfahrung von ihm an. Da wird er schon noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Real Madrid werden. Da habe ich keine Zweifel.
Ja. Ich habe eine Frage an dich. Braucht ihr eigentlich Mbappé noch jetzt, wo Vinicius plötzlich jetzt, wo Vinicius auch noch weiß, wie man Tore schießt und zwar auch abgezockte Tore. Ja. Also das erste von ihm, ne? Schöner eiskalter Finish wie ein Mittelstürmer. Ja, und das andere wunderschön, dann reingeschnippt. Man weiß tatsächlich nicht, war es eine Flanke, wollte er das, ich wollte einfach nur hinterchippen. Wahrscheinlich weiß er es selbst nicht, wenn man ehrlich ist. Aber traumhaft gemacht. Er hat den Speed, er hat jetzt plötzlich die Kaltschnäuzigkeit, du hast es angesprochen, 3 Tore in 2 Spielen. Braucht die Mbappé überhaupt noch? Da ist doch der neue El Bicho im Sturm.
Und das als Joker auch noch in 2 Einsätzen. Ich glaube, letzte La Liga-Saison hatte er auch nur 3 Tore. Dann auch noch die rote Karte provoziert von Aitor Fernandes, also er ist da weiter eine Waffe und Carlo Ancelotti hat ein bisschen hervorgehoben, dass er mit ihm am Abschluss arbeitet, ihm auch mitgibt, hey, mach einfach nicht so viele Ballkontakte, komm schneller zum Abschluss, mach sicherer, geradliniger, das hat man gemerkt, dass er da einfach mal cool geblieben ist vorm Tor, hat man ja noch nicht so oft gesehen, irgendwie seine Tore, wenn er Tore gemacht hat, irgendwer immer noch abgefälscht oder ihm ein bisschen vom Schuh abgerutscht. Aber Mbappé, doch, wäre schon trotzdem noch willkommen. Es sieht jetzt ganz gut aus, dass man nicht mehr ganz so abhängig ist von Benzema. Jetzt Bale auch ein trockener Abschluss einfach. Mehr muss er nicht machen. Vinicius macht die Tore. Trotzdem, es wäre schon noch gut, vorne weiter Weltklasse zu haben. Motivierte Weltklasse, die dir sofort helfen kann. Vinicius wird ja trotzdem eine Wundertüte sein und nicht in jedem Spiel, wird jetzt nicht am 3. Spieltag dann 3 Tore machen. Diese Serie wird ja nicht so weitergehen. Also man braucht schon noch vorne weiter Weltklasse. Auch wenn Hazard war okay das Spiel, aber auch eher noch lange nicht der Alte. Und Bale wird jetzt auch der Zielspieler sein, aber nicht groß am Spiel teilnehmen. Also in Mbappé bringt dir so viel mit Geschwindigkeit, einfach Konterstärke. Doch, den können wir schon noch holen, aber das wird wohl nicht passieren. Nicht in diesem Sommer.
Na gut.
Wen hat man noch? Bale hat mal gesagt, jetzt spannend, ohne Luca Toni, also Modric und Kroos, kann schief gehen, aber ich glaube, summa summarum, so ein Punkt gegen Levante ist keine Schande. Wir haben schon oft gesagt, kein Team hat mehr Punkte geholt gegen die Top 3 in La Liga in der vergangenen Saison. Jetzt schon mal Real Madrid geärgert. Mal gucken, was gegen Barca und gegen Atleti wieder passiert. Da gab es ja auch ein paar Dinge vergangene Saison. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, weil es ist so, ich habe endlich mal wieder das Gefühl, das ist ein Spiel, das kann man sich in der Wiederholung nochmal anschauen. Real Madrid macht endlich wieder Spaß, flüssige, schnelle, direkte Kombinationen. Auch einfach mal Hazard traut sich was zu, Benzema kombiniert gut. Bale hat scheinbar auch wieder Bock, zumindest diesen einen Abschluss hat er gemacht. Real macht Spaß, kann so weitergehen. Nächstes Mal dann gegen Betis und dann Anfang September gegen Celta Vigo bin ich wahrscheinlich wieder im Stadion dabei.
Drei Auswärtsspiele in Folge übrigens, weil du Betis angesprochen hast, jetzt im Benito Villamarín. Und wenn sie da wieder nicht gewinnen sollten, und das ist ja von den 3 Auswärtsspielen eigentlich das Schwerste auf dem Papier, ganz ehrlich, Betis ist ja einfach schwer zu knacken, ne? Und zu Hause vor allem ziemlich mächtig. Tja, dann sitzen wir hier und dann werde ich dich fragen, geht da schon die erste kleine Mini-Mini-Mini-Krise los? Denn ganz Moment, das ist ja jetzt nicht meine Meinung, aber du weißt ja, wie die Marca und AS dann berichten so und wie die Stimmung dann in Madrid vor Ort ist, in den Gazetten, im Blätterwald etc. Den ganzen, das ist, du redest den Ausrutscher jetzt schon ein bisschen schön gegen auswärts bei Levante sind 3 Punkte Pflicht und zwar für Real genauso wie für den FC Barcelona. Aha. In Bilbao finde ich ist es eher mal okay, unentschieden, wenn die anlaufen wie die Wiesel, wie die Berserker. Genauso wie in Betis finde ich nicht ganz so tragisch oder sagen wir mal bei Celta Vigo oder so oder in Mestalla, in Valencia. Ne? Das sind so sehr, sehr schwere Auswärtsspiele, wo, wo du mit rechnen kannst und wo du mit, wo, dann ist es nicht so schlimm, wenn du mal einen Punkt mitnimmst. Aber ich finde bei Levante ne, eigentlich absolut grauen Maus. Wenn du dann auch noch führst und klar überlegen bist, da, das ist ein Fehler. Das, also das sind 2 verschenkte Punkte für mich.
So. Ja, für mich ist da eben noch die spielerischen Elemente im Vordergrund, von wegen die Mannschaft hat da doch irgendwo eine Zukunft und wenn jetzt
gut, die deutschen Gänge
integriert sind, dann läuft das
besser. Spielerisch war das schon gut.
Und von den letzten 5 Gastspielen von Real bei Levante hat man nur 2 gewonnen. Also da jetzt das 2. Unentschieden, noch eine Niederlage. Da kann man schon mal stolpern. Trotzdem natürlich Pflichtprogramm. Da mussten sie kehren gegen so ein Mittelfeldteam. Aber ja, es ist ja trotzdem noch Saisonstart. So ein bisschen Saisonvorbereitungscharakter nach nur 2 Testspielen. Also dass man nicht gleich die 9 Punkte holt, war schon abzusehen. Wäre schön, aber wenn es dann 7 sind, kann ich damit auch gut leben. Barca, Atleti werden auch noch ein paar Mal stolpern. Also mal schauen. Schauen wir doch mal, was noch so in La Liga war. Wir haben ja die Torarmut ein bisschen angesprochen. Espanyol gegen Villarreal, ja, 0-0, sehr überschaubar. Real Sociedad mal wieder gewonnen nach dem, ja, der Auftaktniederlage im Camp Nou. Da war es im Endeffekt natürlich, wer sonst, Oyarzabal, ein Elfmeter mal wieder souverän verwandelt. David Silva hatte noch eine ganz gute Chance. Ansonsten sind sie da im Soll gegen den Aufsteiger. Wir hatten ja beide 3-1 getippt, aber von Rayo irgendwie kommt dann doch nicht ganz so viel, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Hatten ja eine gute Zweitligasaison.
Sieht man davon nicht viel. Ich habe eine kleine Quizfrage an dich. Normalerweise stellst du mir die Quizfragen, aber in letzter Zeit hast du das ein bisschen vernachlässigt, was ich sehr schade finde, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich jetzt mal eine Quizfrage. Ja. Es sind ja noch nicht alle Mannschaften am zweiten Spieltag im Rennen gewesen. Also wir haben ja noch 2 Spiele, ne? Getafe gegen Sevilla und Osasuna gegen Vigo. Aufnahmezeitpunkt der Folge nochmal für die Hörer und Hörerinnen ist Montag 12 Uhr Mittag. Deswegen, ne? 2 Spiele stehen noch aus, aber 4 Mannschaften haben schon 2 Spiele auf dem Buckel und 4 Mannschaften haben kein Tor geschossen. So. Krass. Jetzt habe ich natürlich meine Quizfrage versaut, ich Trottel. Fällt mir gerade auf. Ich wollte fragen, ich glaube, cutten wir das oder lassen wir das drin? Ich wollte fragen, wie viele Mannschaften haben 2 Spiele absolviert und kein Tor geschossen?
Ja, ich kann sie ja aufzählen. Also das 4 sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, schon so 2 vielleicht. Hat Elche getroffen? Ich glaube nicht. Wer hatte noch so zu 0 gespielt? Espanyol, haben die getroffen? Ich glaube nicht. Rayo hat nicht getroffen. Wer war der andere Aufsteiger? Mallorca, die haben getroffen. Also sage ich Elche, Espanyol, Rayo und hat Alaves getroffen? Nee, Alaves hat ja 1-4 gegen Real gewonnen. Die 4. Mannschaft, nehmen wir doch einfach mal irgendwas wie Osasuna.
Osasuna spielt erst heute Abend gegen Vigo. Die vierte Mannschaft, die kein Tor hat, die anderen 3 richtig, der FC Villarreal. 2-0. Also es ist schon ein bisschen krass. Ja. 4 Mannschaften, die kein Tor haben. Klar, geht man da automatisch auf Abstiegskandidaten und natürlich zu Recht und Aufsteiger. Ja. Aber Villarreal, Junge, das ist schon dünn, ne? 2-0 zum Auftakt.
Ja. Beim Aufsteiger Espanyol, die sind gut, waren die beste Defensive der Segunda. Aber auch das war ja, glaube ich, ein sehr überschaubares Spiel. Und dann am ersten Spieltag haben sie gepatzt. Wo waren sie da? Am Montag gegen Granada. Granada ja auch wieder ein bisschen so im passiven Zerstörungsmodus, wieder sehr schlechte Ballbesitzwerte, was waren das nur, 59% kamen an gegen Valencia, bei denen kamen immerhin 69% der Pässe an, aber schon auch wieder sehr überschaubar, immerhin noch Bakker einen Traumpass ausgepackt auf Luis Suarez, also den von Granada, der hat es dann gemacht und natürlich bei Valencia, wenn da ein Tor fällt, dann Elfmeter, dann Carlos Soler, 1-1 ging da, glaube ich, auch in Ordnung. Und ja, Valencia unter Bordalas. Zwei Spiele, zwei Tore, zwei Elfmeter. Irgendwo auch wieder bezeichnend.
Und zwar zwei Elfmeter, die ich beide nicht gegeben hätte, muss ich dazu sagen. Also zwei sehr, sehr schmeichelhafte Elfmeter. Unser Kollege Sid Lowe in Spanien ging sogar noch ein paar Schritte weiter und gesagt, zwei klare Fehlentscheidungen. Und er versteht nicht, warum im Zeitalter das war. Der war da nicht eingreift und den Schiedsrichter überstimmt und ihm sagt, guck dir das nochmal an, das ist kein Elfmeter. Mhm. Also ich finde beide mindestens strittig, aber ich bin tatsächlich ziemlich bei Sid. Ich hätte beide nicht gegeben als Schiedsrichter oder als VAR, muss ich ehrlich sagen. Also von daher Valencia und Bordalas mit Glück, finde ich.
Jetzt gegen Granada war ja Gaya im Strafraum, der holt so sehr weit aus zum Schuss, hat so den Ball vor sich, könnte abschließen, wartet und verzögert fast ein bisschen und wartet eben auf den Kontakt irgendwie von Puertas, der so natürlich ein bisschen stümperhaft hinter ihm ist und da an ihm vorbei will. Natürlich gibt's da irgendwo einen Kontakt, Gaya wartet drauf, lässt sich fallen, also ja, schon auch eher wieder soft,
stimme ich dir zu. Vor allem, ich konnte in den Wiederholungen gar nicht erkennen, ob er ihn wirklich gefoult hat, Puertas, Gaya, oder ob Gaya einfach nur in den Boden tritt. Also in den 3-4 Zeitlupen, die ich gesehen habe, konnte ich das nicht erkennen. Und wenn ich schon gar nicht erkennen kann in der Zeitlupe, da kann ich ja auch keine Elfmeter geben. Ne? So. Mhm. Abgesehen davon, dass ja, wie du schon sagst, also letztes Jahr haben wir so viele solche Elfmeter gesehen. sowas wollen wir im Endeffekt nicht mehr, ne? Dass ein Spieler da wartet und zögert und hoffentlich kommt er und touchiert mich, damit ich mich ja fallen lassen kann. Also ich bin gar kein Fan von solchen Elfmetern und ich fand den halbwegs noch vertretbar, weil man kann ahnen, okay, da ist ein Kontakt, aber den letzte Woche, den fand ich viel schlimmer gegen Getafe. Von daher, ja, glücklich für Valencia, dass sie solche Elfmeter bekommen, muss man sagen. Also ja,
bin kein Fan. Red man noch mal über was bisschen Positives. Unsere Worte wurden erhöht beim FC Sevilla. Wir haben ja immer angeprangert, im Mittelsturm fehlt uns ein bisschen was. Jetzt kam nicht die ultimative Weltklasse à la Lukaku, logisch, aber es kam vielleicht Spaniens Mittelsturm-Hoffnung. Also Atletico hat ihn nicht bekommen, aber Rafa Mir jetzt bis 2027 beim FC Sevilla unterschrieben. Und da haben wir schon ganz bisschen Hoffnung, dass das ganz gut wird, oder? Da ist er ja einfach ein wuchtiger Stürmer, hatte mit Huesca ein richtig gutes Jahr, ich glaube 11 oder 13 Tore sogar in La Liga, die sind zwar abgestiegen, aber er war da der Stern, der einfach auch aus 20 Metern, die einfach mal das Ding unter die Latte nageln kann, hatte auch ein ganz gutes Olympiaturnier, Hattrick erzielt im Halbfinale, glaube ich, also guter Transfer von Monchi.
Er ist vor allem erst 24 Jahre alt, sprich, kann sie ihn, also erst, okay, manche sagen, da bist du schon voll entwickelt, weiß ich nicht, aber zumindest hat er, finde ich, noch eine Upside, also kann sich auch noch weiterentwickeln, wenn er jetzt halbwegs Stamm spielt, wenn er endlich europäisch spielt, ne, war ja bisher nur bei Huesca Abstiegskampf, sprich, das kann einem Spieler schon auch gut tun, da noch mehr Erfahrung auf höherem Niveau sammeln. Den Preis finde ich völlig okay, was waren es, 15, glaube ich, roundabout, ne, also ein völlig okayer Preis, plus du musst nicht mehr so viel auf De Jong setzen. Vielleicht kannst du ihn sogar verkaufen, von dem wir beide kein
wird jetzt eher noch gehen.
Von dem wir beide kein Fan sind, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, es ist ein Transfer, den wir uns so irgendwo gewünscht haben. Du hast ihn sogar prognostiziert, habe ich auf Twitter gesehen.
Ja, vor vielen Monaten. Pascal von Transfermarkt, ja. Der hatte mal so gesagt, oh, warum nicht zu Sevilla? Habe ich gesagt, oh, da würde ich jetzt schon Geld draufsetzen. Also ja, es ist für mich ein Match.
Passt auch, finde ich, wirklich, wirklich gut zu Sevilla. Für einen Spieler natürlich ein schöner Schritt nach oben. Entwicklungsfähiger Spieler, den du wirklich easy, wenn er bei Sevilla 15 bis 20 Tore schießt, kannst du den ja eh easy für 40 Millionen wieder in die Premier League verkaufen. Und irgendwo ist das ja auch, ne, genau das, was Monchi. Ich meine, ich habe ihn im letzten Podcast immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer den Barca B-Spieler genannt, ne, muss ich mich dafür entschuldigen. Also, Monchi, was er gemacht hat, macht Sinn für mich, vor allem mit Blick auf die Zukunft und den eventuellen Wiederverkaufswert plus Upgrade zu De Jong, von dem ich einfach nicht viel halte. Also guter Transfer, finde ich.
Ja, okay. Dann haben wir zum Abschluss nur noch eine Frage vom Dennis Benzema. Der fragt uns so generell über die finanzielle Situation bei Barca und Real, so auf lange Sicht, wie steht's da, um international mit der Konkurrenz da Schritt zu halten, auch gegenüber den englischen Clubs Paris, wie da so ein bisschen unsere Prognose ist. Er schreibt, es wird wohl kaum ein Weg an der Super League vorbeiführen, oder? Ja, haben wir ja zu Beginn der Folge schon grob gesagt, also in La Liga sind die wenigsten Transfers passiert, die wenigsten Ablösen gezahlt, vielleicht kommt ja doch noch ein Mbappé, dann sieht das anders aus. Nein, da ist La Liga natürlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten und auch Real und Barca müssen neue Wege finden, um irgendwie Spieler einzutragen, und Real hat jetzt in diesem und dem letzten Transfersommer keinen Euro ausgegeben. Ja, für Alaba gab es einiges an Handgeld, aber Ablösesummen, ja, ist aktuell nicht so im Trend, Barca ja nochmal ganz andere finanzielle Sorgen, und natürlich sind da irgendwo die Engländer, sind ja längst davon geeilt, und wenn dann auch noch irgendein anderer Club so einen, ja, einen Staat hinter sich hat, der wirklich scheinbar Geld drucken kann, wie jetzt Katar und Paris, dann kann man damit aber auch kaum mithalten. Also dann ist es für mich auch nicht so schlimm, wenn man sich ein bisschen hier umschaut und ablösefreie Spieler holt und einfach ein bisschen auf die Jugend setzt. Also ich kann mich damit schon auch identifizieren, natürlich mit der Hoffnung, dass gespart wird für Mbappé.
Tja, wir haben übrigens auch noch eine Frage, es war gar nicht die letzte. Hector Balaguer hat uns gefragt, ob es irgendwelche Last-Minute-Hammer-Transfers gibt. Ja, ich meine, wir haben ja Kunja angesprochen, das wäre irgendwo, würde in die Richtung gehen, denn 30 Millionen ist viel Geld für Corona-Zeiten und für La Liga. Also das wäre einer, ansonsten würde es mich überraschen. Er hat auch gefragt, bleibt Braithwaite? Ich glaube ja. Ist ja jetzt gesetzt, Barca, der eh aktuell vorne nur verletzt, ne? Anzu noch weiter angeschlagen, verletzt, braucht noch ein bisschen. Coutinho auch noch nicht zurück, auch wenn er jetzt nicht der Stürmer ist. Dembélé verletzt, fällt bis, keine Ahnung, Oktober, November irgendwas aus. Aguero verletzt, noch nicht mal registriert. Sprich, Barca ist so dünn im Sturm besetzt, also Braithwaite wird bleiben. Dann hat er an dich eine Frage. Was sagst du zum Foto von Ancelotti auf Social Media bei der Ankunft, wo man ein Mbappé-Trikot sieht? Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber du kannst bestimmt Licht ins Dunkel bringen.
Ja, die sind ja nach Valencia gereist am Sonntag oder so, egal, und da, als Ancelotti aus dem Bus ausgestiegen ist, so Richtung Hotel marschiert, dann sieht man im Hintergrund, wie ein Fan da eben ein PSG-Trikot mit Mbappé aufgehangen hat, und das wurde eben, genau das Foto wurde ausgerechnet auf dem Real Madrid Social Media Kanal gepostet. Das ist natürlich, scheucht natürlich die ganzen Hühnerhaufen wieder auf, weil wird da jetzt der Mbappé-Transfer geteasert, und Jessica Kroos war im Zoo und hat eine Schildkröte gepostet. Oh mein Gott, was weiß die? Das hat nichts zu bedeuten. Das ist natürlich ein Zufall, aber je mehr man schaut und irgendwo versucht, was zu finden, findet man natürlich auch mehr. Das hat nichts zu bedeuten.
Gut, also kein Mbappé-Monster-Mega-Hammer-Transfer. Oder vielleicht doch. Wir warten es mal ab.
Vielleicht ja, aber ich glaube nicht dran.
Wir warten es mal ab. Ansonsten, Hector hat übrigens, und jetzt die Überleitung von mir, galant, wie ich finde, galant, die Frage auf Discord gestellt. Und jetzt deswegen die Überleitung zu einer Neuerung bei Tiki-Taka, die wir eigentlich eh schon 3-4 Mal angeteasert haben, aber nicht in der letzten Folge, und just jetzt vor einer Woche nach der letzten Folge haben wir das ins Leben gerufen. Also, uns gibt es auf Discord. Was ist das? Das ist ein Kommunikationstool, ein Chat-Tool, das vor allem von Gamern genutzt wurde, aber sich immer häufiger oder größere Beliebtheit erfreut, wo man einfach miteinander quatschen kann, auf gut Deutsch. Also ein Kommunikationstool, ein Chatprogramm gibt es als App for free, und wir bei Tiki-Taka haben das installiert. Also es gibt einen Tiki-Taka-Podcast-Channel oder einen Server, wie das, glaube ich, bei Discord heißt, exklusiv für unsere Patreons. Heißt, wenn ihr, gibt es auch einen Post dazu auf Patreon, also wenn ihr auf patreon.com/Tiki-Taka-Podcast geht, da gibt es einen Post, den kann jeder lesen, also auch Nicht-Patreons. Da erklären wir das Ganze. Kurzform ist für unsere Patreons des VIP, des El Rey und des Super League Levels. Die haben exklusiven Zugang zu unserem Discord-Kanal, können also mit uns und mit allen anderen, die in diesem Kanal sind, einfach quatschen. Täglich Nachrichten schreiben zu verschiedenen Themen. Es gibt verschiedene Kanäle. Alles zu Barca, alles zu Atletico, generell La Liga-Zeug. Also ihr könnt jeden Tag, auf gut Deutsch, könnt, nicht müsst, um Gottes Willen, ne? mit uns quatschen, euch austauschen während der Spiele. Natürlich haben Nils und ich da ein bisschen mehr zu tun, aber eben der Sinn dahinter war, dass die Community, ne, noch mehr zu einer Community wird, dass es noch mehr Austausch gibt, dass man sich miteinander austauschen kann, miteinander quatschen kann über La Liga etc. So, mache ich mal den Punkt. Hat man das verstanden, Nils, da draußen? Glaubst du? Hättest du verstanden, was Discord ist? Weil du kanntest das, glaube ich, auch nicht, ne?
Ja, es ist halt im Endeffekt ein Forum, wo man schnell miteinander sich austauschen kann. Also nicht nur über Direktnachrichten mit uns wie bei Patreon schreiben, sondern einfach ein bisschen mit anderen Fans. Ist schon ganz witzig, was wir da bisher so geschrieben haben, auch wenn noch die Real-Fans klar in der Überzahl sind. Ich glaube, ich bin noch der einzige Barca-Anhänger.
Das prange ich tatsächlich an. Irgendjemand hat das geschrieben. Ich glaube, ich bin aktuell bei Discord, also in unserer Community, der Einzige, der die Barca-Fahne hochhält. Das darf natürlich nicht so bleiben. Also man muss dazu erklären, wir haben allen VIP und LRA und Super League Patreons da eine Message geschrieben. Natürlich muss nicht jeder beitreten. Ihr müsst ja nicht mit uns quatschen und mit anderen, wenn ihr nicht wollt. Also ja, freiwillig. Aber wer eben Bock hat, kann das eben ab sofort tun. Es müsste auch automatisch sein. Also sobald man VIP Patreon ist, ist Discord mit Patreon verlinkt. Das müsste wirklich automatisch sein. Ansonsten, falls das nicht automatisiert geht, bekommt ihr von uns via Patreon eben eine Nachricht mit einem Link, damit ihr beitreten könnt. Also in Zukunft, ab sofort, können diejenigen Patreons dieser Kategorien mit uns und mit all den anderen Supportern in diesem Forum, in dieser Community täglich quatschen, uns austauschen, über alles Mögliche. Während Real spielt und patzt, könnt ihr euch da über das Spiel austauschen. Und Nils und ich sind eben auch dabei. Also das ist ein neues Feature quasi für unsere Patreons. Genau. Damit wir da eben mehr Community- und Forumsbildung betreiben können. Damit, macht ja auch Spaß, damit hier unsere kleine La Liga-Community weiter wächst.
Ja. Ich würde nochmal kurz zurückgehen auf Hectors Frage, hat ja generell auch nochmal das Thema Transfers angerissen. Also Zugänge sehe ich jetzt nicht viel generell in La Liga, ob Boateng jetzt doch noch was wird oder Delaney auch irgendwie zu Sevilla, da gibt es ja so Gerüchte, Kabak auch, weiß ich noch nicht, eher ist ja die Sache hoffen, dass Jules Koundé bleibt, also dass der jetzt nicht vom FC Chelsea noch abgeworben wird, ob die überhaupt noch Kohle haben nach Lukaku, das könnte ja noch passieren, ansonsten hoffen wir mal, dass das Transferfenster doch noch den einen oder anderen Transfer für uns parat hält, Matheus Cunha, vielleicht wird das was, wir informieren euch da natürlich, aber auch da nochmal, um auf Dennis Benzemas Frage nochmal zurückzukommen, finanziell schwierig für viele Vereine, Super League, da wird irgendwo in Zukunft kein Weg dran vorbeikommen, weil da die gesetzten Vereine gefühlt das Dreifache verdienen als das, was die Champions League so anbietet, und da kann man ja auch erst so richtig verdienen, wenn man im Viertelfinale und im Halbfinale eigentlich ist, so hat es Perez mal gesagt, also ganz tot ist die Super League noch nicht, aber da gibt es auch noch sehr viel zu klären und sehr viel zu verhandeln, auch nochmal mit anderen Clubs, also da wird es auch noch ein paar News geben in den nächsten Jahren. Aber schauen wir mal. Champions League geht ja jetzt auch los. Donnerstag ist Auslosung von der Gruppenphase. Da dann am 11. September, glaube ich, der erste Spieltag der Gruppenphase. Jetzt aber dritter Spieltag, haben wir natürlich auch noch ein paar spannende Spiele. Freitag erstes Aufsteigerduell, Mallorca gegen Espanyol. Und am Samstag treffen ist Sevilla beim FC Elche, Real Madrid bei Betis. Und Sonntag dann, da war doch auch vergangene Hinrunde was, Getafe besiegt Barca mit 1-0. Jetzt kommt Getafe ins Camp Nou. Unter Neutrainer Michel, der muss sich heute erstmal gegen Sevilla beweisen. Auch spannend. Und dann auch noch Atletico Villarreal. Auch noch lustiges Duell. Könnte wieder 0-0 gehen.
Ich wollte gerade sagen, das schreit nach 0-0. Letztes Jahr gab es nämlich, glaube ich, eins an gleicher Stelle. Ich meine, die haben auch früh in der Saison gespielt.
Ja, zweiter, dritter Spieltag.
Und im Wander gab es ein 0-0. Also Villarreal wartet noch aufs erste Tor. Und ganz ehrlich, im Wander schießt man eher selten Tore. Von daher, zumindest bei Villarreal könnte da die 0 erneut stehen. Und das wäre nicht so schön. Auch für La Liga generell. Also wir hoffen uns ein bisschen mehr Action. Am dritten Spieltag. Am ersten gab es ja ein bisschen mehr, der zweite war eher wieder langweilig mit der einen großen Außen oder mit zwei Ausnahmen, weil beide Spiele toll waren. Aber am dritten darf sie da wieder mehr zur Sache gehen, hoffentlich.
Ja, hoffentlich, schauen wir mal. Hoffentlich tut sich auch noch was bei unseren Tipps. Da eben nochmal Respekt an den aktuellen spieltagsführenden Triag mit seinen 16 Punkten. Insgesamt führen aber Carlo und Cedric mit 32 Punkten, aber zwei Spieltage, da ist natürlich noch eng vorne. Ich als Tabellendritter, Vierter geteilt mit dem Triag. Ja, und wo ist der Alex? Irgendwo da unten. Ich sehe schon gar nicht. Platz 26 mit 23 Punkten. Naja, das wird schon noch, das lernst du schon noch, Kleiner. Ich gebe dir noch ein paar
Tipps. Das ist gehässig. Das ist von oben herab nach dem zweiten Spieltag ja schon hier. Eieiei. Ja, wer mehr dazu wissen möchte zu Tippspiel und zu Discord, natürlich patreon.com Tikitaka Podcast, da gibt es auch die Erklär-Posts dazu. Mhm. Ne? Also nochmal hier die Info. Genau, ansonsten Links wie immer in der Bio, in den Shownotes auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Und dann war's das, oder? Haben wir es?
Ja, Stunde haben wir geknackt. Wer jetzt noch Zeit hat, gerne auf rasenfunk.de noch anhören, was Alex da generell über La Liga gequatscht hat mit Uli Hebel und Co. Also das gönne ich mir noch. Dann gönne ich mir noch die Real Madrid-Wiederholung. Und dann habe ich gestern Abend noch Spider-Man in New Universe aufgenommen auf ProSieben. Also ja, das nur zur Info. Wahnsinn, ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann sehr wahrscheinlich nächsten Montag wieder. Macht's gut, schöne Woche. Hasta logo.
Bis dann. Ciao, ciao. Servus.